Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, im Studio ist Henning Fenske mit mir. Und die Fortsetzung, Folge 2 von 2. Wir sind bei der Folge 235 des Büchermachers, wie Verlage Bücher machen, Teil 173. Es geht inhaltlich um das Buch von Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen. Und Henning Fenske liest gerade das Nachwort. Und wir haben das letzte Mal aufgehört an der Stelle, wo es um Russland ging und die Russophobie.
Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des russischen Despotismus viel, wenn nicht alles auf dem Spiel, lautete die Rechtfertigung für den sozialdemokratischen Gleichschritt mit der Monarchie.
Ja. Okay, also für die Zuhörer, das war 1914 und jetzt geht's weiter im Nachwort.
2024 haben wir in Deutschland eine vergleichbare Situation. Milliarden werden in die Rüstung investiert, die Propaganda läuft auf vollen Touren, Russland muss besiegt werden. Der große Unterschied: Nach den Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs können sozialdemokratische Politiker in der Bevölkerung nicht annähernd so viel Begeisterung für den Krieg auslösen wie Wilhelm II. Vor 110 Jahren. Da zogen Studenten nationalistisch gröhlend durch die Straßen, Bildungsbürger priesen die reinigende Wirkung des Kampfes, da jubelte Thomas Mann: Krieg, es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden. Und Theaterkritiker Alfred Kerr schrieb: Hunde dringen in das Haus, peitscht sie raus. Doch in der Bohème war die Stimmung 1914 gedrückt. Wedekind war sehr ernst. Ich glaube nicht, dass er sich von dem Begeisterungstaumel auch nur eine Minute hat einfangen lassen, notierte Erich Mühsam. Und er erinnerte sich, dass Heinrich Mann in scharfer innerer Opposition gegen den patriotischen Überschwang sagte: Mir graut vor der Zukunft. Sie werden dasitzen und Heldenstücke erzählen. Und wenn unsereins seine Meinung über die Fragen der Kunst oder Religion sagen möchte, werden sie uns übers Maul fahren. Sie waren ja gar nicht dabei. Wie können denn Sie mitreden wollen? Und mitten im Ersten Weltkrieg, am 15. September 1915, heiratete Erich Mühsam Crescentia Elfinger, genannt Zenzel, seine großartige Kampfgefährtin, die unter schwierigsten Bedingungen und großen persönlichen Risiken den größten Teil von Erich Mühsams Texten für uns retten konnte. Die Liebe nahm im Schaffen des Dichters Erich Mühsam einen beträchtlichen Raum ein. Und wie sehr der Erich seine Zenzel liebte, ging aus den gereimten Geburtstagsgrüßen hervor, die er ein halbes Jahr vor seiner Ermordung aus dem Gefängnis Plötzensee an sie schickte. Er hatte ein Bilderbuch für Zenzel gemalt. Erich Mühsam war ja auch ein hochorigineller Zeichner. Und er bat um Verständnis, dass er es aufgrund der Umstände nicht pünktlich zum Geburtstag bekommen habe. In einem seiner letzten Briefe aus dem Konzentrationslager steht: Dass ich dich lieb habe, ist keine Neuigkeit. Die Ehe mit Zenzel betrachtete dieser ganz und gar unbürgerliche Erich Mühsam, man könnte sagen, als Heiligtum seines Lebens. In den Jahren des Ersten Weltkriegs versuchte Erich Mühsam immer wieder durch politische Aktionen zur revolutionären Beendigung des Krieges aufzurufen, was ihm eine sechsmonatige Festungshaft einbrachte. Sein Gedichtband »Brennende Erde, Verse eines Kämpfers« legt Zeugnis über diese Kriegszeit und die Sehnsucht nach Frieden ab. Noch vor Beendigung des Krieges, im November 1918, erfuhr Erich Mühsam, als er abends ahnungslos in den Bühnenclub kam, die niederschmetternde Nachricht, dass Frank Wedekind gestorben war. Erich Mühsam notierte: Die Erde, die über die sterblichen Reste Frank Wedekinds rollte, sie begrub zugleich meines eigenen Lebens musische Leichtigkeit. Mit dem Tod des Freundes schloss sich für Erich Mühsam das Kapitel Bohème. Solange er sich ihr zugehörig fühlte, betrachtete Erich Mühsam die Bohemen als revolutionäre Alternative zur bürgerlich-imperialen Ordnung des Kaiserreichs. Er war der Ansicht, der eigentliche Konflikt in der Gesellschaft bestünde zwischen Philistertum und Bohem, deren wesentliche Eigenschaft sich im Hass gegen zentralistische Organisationen und dem anarchistischen Prinzip der sozialen Selbsthilfe zeige. Das Proletariat aber stünde in der Mitte zwischen Bourgeoisie und Tschandala.
Und damit ist gemeint die niedrigste bürgerliche Schicht, die unterste.
Mühsam hatte also zwei Ausrichtungen. Es gab den literarischen, der Bohème verbundenen, und den politischen Mühsam. Nach dem Weltkrieg wurde Erich Mühsam klar, dass freiwillige Arbeit, gegenseitige Hilfe, Gemeinsamkeit und Sozialismus, kurz, dass der Anarchismus beim fünften Stand, den die Sozialdemokratie verächtlich als Lumpenproletariat bezeichnete, kein Erfolg mehr werden würde. Dazu kamen die Auflösung der Bohème im Ersten Weltkrieg und der enorme Eindruck des russischen Sowjetexperiments. Dies alles veranlasste Mühsam, die Bohème und den fünften Stand gegen die Arbeiterklasse als Hoffnungsträgerin eines revolutionären Neubeginns einzutauschen. Der Arbeiterklasse sollte in einer sozialen Revolution die Protagonistenrolle zukommen. Und so waren Mühsams literarische und politische Aktivitäten nach Ende des Ersten Weltkriegs 1918 dem Ziel gewidmet, die zersplitterte Linke von der Bindung an Parteien und Gewerkschaften zu lösen und zu einer revolutionären Bewegung zu formen. Mühsam ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, in welcher Geschwindigkeit die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, die Alleinvertretung der Interessen des Proletariats für sich reklamieren und wie rasant sie sich gegen alle anderen linken Initiativen wenden würde. In seiner Abrechnung später schrieb er, was die Anarchisten an dem Ausdruck Diktatur des Proletariats immer geschreckt habe, wäre der Gedanke an die Personen, die sich dazu Diktatoren machen wollen würden. Man könne sich unter Diktatur des Proletariats nichts anderes vorstellen als die Diktatur des Parteivorstands in Verbindung mit der Gewerkschaftsbürokratie. Außerdem leugnete er als Anarchist, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Mühsam sagte, dass das Bewusstsein so lange vom Sein bestimmt werde, solange dieses Sein physisch und psychisch zu ertragen sei. Sobald das Sein den Menschen aber derart bedränge, dass es für ihn unerträglich werde, müsse ein Umschlag einsetzen. Sein Sozialgefühl werde ihn veranlassen, die untragbaren Zustände zu ändern. Die Freiheit des Menschen sei in der natürlichen Anlage begründet, reale Ungerechtigkeiten geistig wahrzunehmen und diese Wahrnehmung im Kampf für die Beseitigung ihrer Ursachen umzusetzen. Und hier lag für Mühsam die Möglichkeit der Kunst. Sie solle Gefühle im Rezipienten durch die Konfrontation mit den realen Zuständen und der Vorstellung der Idee einer besseren Gesellschaft ansprechen. Durch Kunst werde revolutionäres Bewusstsein geschaffen und bestärkt. Ende 1918 wurde Erich Mühsam nach der Absetzung des Königs in München Mitglied des Revolutionären Arbeiterrats. Er sprach vor Zehntausenden von Arbeitern und Soldaten und prägte als populäre Leitfigur mit seinen Reden und Aufrufen den Verlauf der Revolutionsereignisse. Nach der Ermordung des bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner durch Anton Graf von Arco gehörte Erich Mühsam mit Ernst Toller und Gustav Landauer ab dem 7. April 1919 zu den Initiatoren und Anführern der ersten Phase der Münchner Räterepublik. In einer Deklaration »Bayern ist Räterepublik« schrieb er: eine Gemeinschaft zwischen dem sozialistischen Bayern und dem Kaiserdeutschland mit dem republikanischen Aushängeschild kann nicht mehr sein. Die neue Gewalt wird so schnell wie möglich Neuwahlen der Betriebsräte auf revolutionärer Grundlage anordnen, auf denen von unten herauf sich das Rätesystem aufbauen soll, das die Entscheidungen über all seine Angelegenheiten in die eigenen Hände des arbeitenden Volkes legt. Nur des arbeitenden Volkes. Die Kapitalisten werden von der Mitbestimmung an den Geschicken des Landes ausgeschlossen. Aus dem Rätesystem wird die sozialistische Gesellschaft herauswachsen, die keinen arbeitslosen Wohlstand und keine Armut des Fleißigen mehr kennen wird. Nach dem Scheitern der Räterepublik brachten diese sowie andere Reden und Texte Erich Mühsam als treibendes Element, wie es im Urteil hieß, 15 Jahre Festungshaft ein. Auch aus dem Gefängnis heraus setzte sich Mühsam für die Verständigung und ein gemeinsames revolutionäres Vorgehen von Anarchisten und Kommunisten ein und rief zur Solidarität mit der russischen Revolution auf. Doch weil er mit den Kommunisten kooperierte, wurde er von vielen anarchistischen Freunden verlassen. Und weil er an der Staatskritik und am Individualismus der Anarchisten festhielt, wurde er von den Kommunisten als Kleinbürger kritisiert und ausgegrenzt. Übrigens weit über seinen Tod hinaus. Trotz alledem waren die Spaltung und die politische Ohnmacht der Linksparteien gegenüber dem Erstarken des Nationalsozialismus in den kommenden Jahren Erich Mühsams wichtigstes Thema. Die nächste Revolution, ahnte Mühsam, würde eine braune sein. Er warnte unermüdlich vor dem immer stärker werdenden Faschismus. In dieser Gefängniszeit entstand auch das Romanfragment »Ein Mann des Volkes«, die satirische Entlarvung eines Karrieresozialisten und eine an alle Linkskräfte gerichtete Warnung vor Korruption, Machtmissbrauch und organisatorischer Erstarrung. Dann kam er aufgrund der gleichen Amnestie frei, die auch den in Festungshaft sitzenden Adolf Hitler entließ. Erich Mühsam zog nach Berlin und gab die anarchistische Zeitschrift Fanal heraus. Nach der langen Zeit im Gefängnis und der zwangsweisen Trennung vom gesellschaftlichen Leben fand er nun eine völlig andere Stimmung im Land vor. Der Kampf um die Revolutionierung des Proletariats war eingestellt. Die SPD hielt die sogenannte Weimarer Republik für das gelungene Ergebnis einer siegreichen Revolution und damit lag sie wie so oft knapp daneben. Die wichtigsten Konstrukteure dieser Weimarer Republik, die Sozialdemokraten Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, mitsamt ihrem Bluthund Gustav Noske, waren keine Revolutionäre, sondern eher Repräsentanten des alten, des monarchistischen Systems. Die wirklichen Revolutionäre wurden auf Befehl dieser Herren überall im Reich verfolgt, von rechtsextremen Freikorpsverbänden erschossen oder mit Hilfe einer Justiz, die vor keiner Rechtsverdrehung zurückschreckte, zu langen Haftstrafen oder auch zum Tode verurteilt. Damit ebneten Ebert und Scheidemann, auch wenn sie das sicher nicht wollten, letztlich den Weg für den deutschen Faschismus, weil sie der Überzeugung waren, dass sie ohne das nationalistische autoritäre Bürgertum und ohne die kapitalistische Elite des Kaiserreichs kein demokratisches System aufbauen könnten. Erich Mühsam war einerseits mit der relativen Stabilität der Weimarer Republik und andererseits mit einem höchst bedrohlichen politischen Klima konfrontiert. Massenwirksamkeit, wie zu Zeiten der Münchner Revolution, blieb ihm versagt. Das offenkundige Scheitern seines Bündnis- und Einheitsfront-Konzepts änderte aber nichts an seiner anarchistischen und revolutionären Einstellung. Mühsam wurde zu einer Art Nachlassverwalter der gescheiterten Revolution. Er schrieb Erinnerungen an persönliche Freunde aus der anarchistischen Bewegung, Auch Nachrufe auf Liebknecht, Lenin und Luxemburg sowie satirische Gedichte, aber seine bevorzugte Gedichtform war in dieser Zeit das Requiem. Nach Eberts Tod 1925 erhielten die Völkischen mit Hindenburg Oberwasser. Sozialismus oder völkischer Nationalismus? Das war die alles entscheidende Frage bei den Wahlen. Arbeiter gegen Bürger, Republik gegen Diktatur. Die Machtverhältnisse mussten geklärt werden. Thomas Mann hielt zur Reichsfreiheitsfeier am 5. Juni 1926 in seiner Heimatstadt Lübeck eine Rede, in der er von der Würde und dem geistigen Gehalt hansischer Bürgerlichkeit sprach. Sein Publikum bestand aus den Vertretern des Wohlstands, denen es natürlich sehr gefiel, wenn der große Dichter ihnen bescheinigte, sie als Repräsentanten der Idee der Menschlichkeit und der humanitären Bildung gegen alle Extremismen seien einer deutschbürgerlichen Geisteswelt im Sinne Goethes, an der kein Radikalismus etwas ändert, zugehörig. Und mit ihnen, den ehrbaren Wohlstandsbürgern, werde sich Bürgerlichkeit im Sinne von Weltbürgerlichkeit, Weltgewissen, Weltmitte, Weltbesonnenheit behaupten. Der Lübecker Thomas Mann erwies dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts seine Reverenz und bekundete dessen zeitgemäße Bedeutsamkeit. Selbstverständlich registrierte man außerhalb der Veranstaltung die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit dieser Festgesellschaft und ihres Laudators. Der andere Lübecker, der Antipode dieser konservativ verstockten Gesellschaft, Erich Mühsam, wies im Fanal den Dichterfürsten Thomas Mann in die Schranken und brachte die Dinge auf den Punkt. Die gepriesene Bürgerlichkeit ist Monopol des Wohlstands geworden. Daher ist die Gesellschaft klassenmäßig geschieden in Wohlstand und Armut, in Menschen, die arbeiten oder doch arbeiten wollen und solche, die für sich arbeiten lassen, die die Arbeitskraft der Mehrzahl ausnutzen und diejenigen arbeits- und brotlos machen, die ihren Profit nicht steigern können. In einer Gesellschaft aber, in der nicht alle Menschen Citoyens sind, gibt es keine Citoyens. Da ist, wer Bürger ist, Bourgeois.
Ja, kurze Erklärung. Citoyens sind Staatsbürger, die im Geiste der Aufklärung eigenverantwortlich am Gemeinwesen teilnehmen und deren Selbstverständnis sich auf den Werten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit begründet. Ja, und Bourgeois? Das ist ein reicher Angehöriger der Oberschicht mit konservativer und reaktionärer Gesinnung, ein Kapitalist und damit ein Ausbeuter.
Und in der Tat, als Angehöriger eines bourgeoisen Weltbürgertums erkannten Thomas Mann und seine hansische Zuhörerschaft den Feind nur in den Sozialisten. Für die völkischen Machenschaften im Reich hatten sie keine Antenne. Die Barbarei des Völkischen und die Vorzeichen einer sich anbahnenden faschistischen Gewaltherrschaft erkannten sie nicht. Der Kommentar von Erich Mühsam dazu lautete: Wer in unserer Epoche den Geist der Mitte proklamiert, der proklamiert, mag er selbst so hoch über allem Banalen stehen wie Thomas Mann, den Geist der Mittelmäßigkeit. An diesem Punkt sei angemerkt, für mittelmäßige Geister war es 1926 relativ einfach, die zivilisierte Kultur zu beschwören, wenn man nicht wahrnahm, dass sich gerade ein Abgrund öffnete. Heute, 2024, stellt sich vor allem auch der Leserschaft von Erich Mühsam die Frage, ob die politischen Vertreter des europäischen Bürgertums in unserer Zeit die Kraft haben, Widerstand gegen den in ganz Europa ständig stärker werdenden Rechtsradikalismus zu leisten, oder ob sie sich erneut damit begnügen, die politische Mitte als das Nonplusultra ihrer Gestaltungsmöglichkeiten anzupreisen. Aufgrund der ungewissen politischen Zukunft damals und seiner unsicheren wirtschaftlichen Situation sah Erich mühsam sich und das Land auf einer Fahrt in den Nebel. Seit Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn musste er seinen Lebensunterhalt mit den Honoraren für Artikel bestreiten, die er für Periodika wie »Der arme Jakob«, »Der arme Teufel«, »Simplicissimus« oder »Die Weltbühne« verfasste oder auch für die sozialdemokratische, bürgerlich-liberale und später auch kommunistische Presse. Meistens handelte es sich um aktuelle Glossen oder satirische Texte, meist in Versform, oft unter Pseudonym veröffentlicht. Zunächst, um seinen eigenen Ruf als seriösen Schriftsteller nicht zu gefährden, später dann, um überhaupt noch publizieren zu können, weil dies unter seinem eigenen Namen nicht mehr möglich war. Reich wird man mit dieser Art Broterwerb nicht. Nun aber, 1927, erhielt Erich Mühsam ein Angebot der Vossischen Zeitung, anlässlich seines 50. Geburtstags seine Erinnerungen aus der Zeit des Kaiserreichs zu publizieren. Die Vossische Zeitung, angesehenes Unterhaltungsblatt in Berlin, orientierte sich vor allem am Geschmack des höheren Bildungsbürgertums, bot Erbauliches, heitere Ablenkung von der politischen und wirtschaftlichen Berichterstattung, aber auch Zerstreuung mittels kultureller Betrachtungen, Rezensionen neuer Romane, Gedichte von Rainer Maria Rilke und Glossen der harmlosen Art, kurz Amüsement mit Niveau. Kein Wunder, dass die Redaktion der Vossischen gegenüber Mühsam darauf bestand, die Unterhaltungsbeilage des Blattes keinesfalls für politische Agitation oder gar für anarchistische Propaganda zu missbrauchen. Eine redaktionelle Notiz tat kund: Der Dichter der Wüste und der brennenden Erde, Erich Mühsam, will sich an der Lebenswende des 50. Geburtstages Rechenschaft über seine Vergangenheit ablegen, soweit sie fernab liegt von dem Irrgarten der Politik. Nur unpolitische Erinnerungen eines der wenigen echten Bohemiens unserer Literatur. Erich Mühsam war lange genug als Profi im Geschäft, um zu wissen, was so eine Auftrags- und Brotarbeit von ihm verlangte. Und er, der Bürgerschreck, wusste natürlich auch, wie weit er inhaltlich gehen durfte und dass seine großmütige und bildungsbeflissene Leserschaft ihm mit Sicherheit eine gewisse Narrenfreiheit einräumen und kleine Grenzüberschreitungen verzeihen würde. Die Vossische Zeitung andererseits zog ins Kalkül, dass Mühsam im literarischen Leben stand, dass er interessante Menschen getroffen hatte und von ihnen berichten konnte, dass viele Leserinnen und Leser Erich Mühsam noch als Bohemien und als einen Kabarettisten in Erinnerung hatten, über den man so schön schmunzeln konnte, und dass er das Bedürfnis nach anspruchsvollem Amüsement vielleicht immer noch befriedigte. Und ein weiterer Kauf- und Leseanreiz mag sich die Chefredaktion der Vossischen gedacht haben, lag gewiss auch in dem Schauder, den einer der Verantwortlichen der Münchner Räterepublik, ein bolschewistischer Rädelsführer und prominenter politischer Gefangener, bei der Leserschaft auslöste. Für Erich Mühsam schließlich war vor allem auch der finanzielle Aspekt von Belang. In einem Brief an einen Freund schrieb er: Die Sache ist insofern für mich von Bedeutung, als die dringlichsten Existenznotwendigkeiten einigermaßen garantiert werden. Ich bekomme 125 Mark für den Artikel, habe also für eine längere Reihe von Monaten 250 Mark sicher. Miete und ein Teil der übrigen regelmäßigen Kosten sind also gedeckt. Daher lieferte Erich Mühsam nun zweimal pro Monat einen Artikel ab, wobei er Kompromittierendes und irgendwie Anstößiges sorgfältig vermied. Was wir von ihm zu lesen kriegen, ist keine skurrile Freakshow. Drogen- und Alkoholkonsum werden nur vorsichtig angedeutet. Skandale, Affären, Exzesse, seltsame Begebenheiten und sexuelle Merkwürdigkeiten sind nicht seine Themen. Wer sich dafür interessiert, erfährt mehr in Mühsams Tagebüchern. In den unpolitischen Erinnerungen wollte mühsam von Erlebnissen berichten, die nicht meine Erlebnisse allein sind, sondern in irgendwelcher Beziehung zur Zeitgeschichte, zur Kultur und zur Kennzeichnung der Gegenwart stehen. Und indem mühsam aktuelle politische Parteinamen in seinen Reminiszenzen ausblendete, konnte er sich auf parteiübergreifende Gemeinsamkeiten konzentrieren. Die politische Einheit der Linken, die er vergeblich zu erreichen versuchte, konnte er nun in seinen unpolitischen Memoiren als geistige Einheit der intellektuellen Bohème beschreiben. Und das macht er, der eine La-Polar-Ideologie oder eine Flucht in die Idylle radikal ablehnte, mit Lust und Laune in seiner präzisen Sprache und mit einem staunenswerten Wortschatz und originellen Metaphern. Die leichte Ironie, mit der den Text häufig unterfüttert, erhöht noch das Lesevergnügen, doch Erich Mühsam stellt niemanden bloß, vernichtet auch niemanden, nicht mal diejenigen, denen er keine Sympathie entgegenbrachte, obwohl ihm das zweifellos ohne große Anstrengung möglich gewesen wäre. In den unpolitischen Erinnerungen, seinem meistverkauften Buch, verzichtet Erich Mühsam auftragsgemäß auf jede politische Polemik, aber er hinterlässt uns in einer großartigen Mischung aus informativem Feuilleton, zeitgenössischer Dokumentation, kurzweiliger Erzählung, treffender Satire und historischer Betrachtung ein feines Beispiel für unprätentiöse Dichtkunst. Die letzten Jahre der Weimarer Republik widmete sich Erich Mühsam der Theaterarbeit, in der er noch eine Möglichkeit revolutionärer Bewusstseinsbildung sah. Hier kann die Idee des revolutionären Arbeiters verwirklichte Gestalt annehmen, schrieb er in seinem Aufsatz Kunst und Proletariat. Und mit seinem Dokumentartheater hat er auch einigen Erfolg. In dem Stück Judas, einem Arbeiterdrama, wird ein Streikbrecher zum Verräter und mit dem Drama Staatsräson, ein Denkmal für Sacco und Vanzetti, reagierte Erich Mühsam auf die politische Klassenjustiz in den USA und den Justizmord an den beiden amerikanischen Arbeiterführern und Anarchisten am 17. August 1927. Nicht nur für Erich Mühsam waren staatliche Interessen und menschliches Glücksverlangen ein unüberbrückbarer Widerspruch. Sein größter Einsatz galt in dieser Zeit dem Kampf gegen den immer rabiater in Erscheinung tretenden Nationalsozialismus. Er beteiligte sich an den Aktionen des Schutzbundes Künstlerkolonie, der sein Viertel nazifrei halten wollte. Und er war einer der Wortführer im SDS, dem Schutzverband deutscher Schriftsteller, der gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Notverordnungen der Regierung und Brüning kämpfte. Erich Mühsams Zeitschrift Fanal wurde wegen Verächtlichmachung der Reichsregierung im Juli 1931 verboten. Aber unter Lebensgefahr produziert die 1933 verbotene FAUD, die Freie Arbeiterunion Deutschlands, die wichtigste Organisation des deutschen Anarchosyndikalismus, 1934 vier Ausgaben, eine davon mit einem Nachruf. Erich Mühsams 1932 erschienene Schrift »Befreiung der Gesellschaft vom Staat« kann als weltanschauliches Vermächtnis, als sein Testament angesehen werden. Dies ist der Extrakt seines Denkens und Fühlens. Freiheit ist der Inbegriff allen anarchistischen Denkens und Wollens. Wo Ausbeutung ist, wo Macht ist, wo Autorität waltet, wo Zentralismus besteht, wo der Mensch den Menschen bewacht, wo befohlen und wo gehorcht wird, ist keine Freiheit. Die Zerstörung aller Obrigkeit, aller Vorrechte, aller Eigentums- und Versklavungseinrichtungen kann nur aus freiheitlichem Gemeinschaftsgeist erfolgen. An die Freiheit wird erst zu denken sein, wenn die, die die Waffen in der Hand haben, bereit sein werden, sie für die Ihrigen zu gebrauchen und nicht gegen sie. Am 27. Februar 1933, knapp einen Monat nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, brannte in Berlin das Reichstagsgebäude. Am Vorabend seiner bereits geplanten Ausreise, die Fahrkarten waren schon gekauft, wurde Erich Mühsam im Rahmen der Massenverhaftungen in Schutzhaft genommen. In den folgenden anderthalb Jahren wurde er in mehreren Gefängnissen und Konzentrationslagern zusammengeschlagen, gequält und gefoltert. Auch brach man ihm systematisch die Finger, um ihn vom Schreiben abzuhalten. Im KZ Oranienburg wurde Erich Mühsam in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1934 auf Befehl des Lagerkommandanten des SS-Gruppenführers Theodor Eicke durch die SS-Wachmannschaft erdrosselt und im Klosettraum aufgehängt. Mühsams Ermordung löste Trauer und Wut aus. In der Exilpresse erschienen zahlreiche Nachrufe. In Paris, Amsterdam und New York gab es Trauerfeiern. Trotz aller politischen Kämpfe und Differenzen, die Welt hatte wohl verstanden, Erich Mühsam war kein politischer Theoretiker, sondern der Propagandist einer besseren Welt. Die Nazis warfen seine Bücher ins Feuer, kulturlos, wie alles, was sie taten, unvergeblich, wie es diese Ausgabe seiner unpolitischen Erinnerungen beweist, über die er selbst sagt: Ich schöpfe aus meinen unpolitischen Erinnerungen und ich finde in ihnen Freude und Kampf und die Unbefangenheit zu leben, wie es lebendigen Geistern geziemt. War ich früher den wenigen verbündet, die der Menschheit vorausliefen zu einer frohen Welt, so will ich auch den vielen verbündet bleiben, die Not lehrt, dass eine frohe Welt erkämpft werden muss. Eine Welt, in der wieder Freude und Lachen Raum hat. Aber nicht als das Vorrecht rebellierender Außenseiter, sondern als Inhalt des Lebens und der befreiten Menschheit.
Ja, ich war ganz begeisterter Zuhörer. Vielen, vielen Dank, Henning Fenske, für dieses wunderbare Vorlesen, für die kompetente Zusammentragung dieser vielen Fakten in Vor- und Nachwort. Und Sie können ganz sicher sein, dass das nicht das erste Mal war, dass Sie diesen Podcast hören. Ich denke, Sie werden den ein zweites Mal hören oder nochmal zu bestimmten Stellen springen und ihn auch gerne weiterempfehlen. Bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und es war der Name Karl Kraus ja auch noch gefallen, der mit seiner Fackel mal eben 30.000 Seiten geschrieben hat. Auch jemand, den Mühsam sehr bewunderte. Und das Schöne ist, in meinem Verlagsprogramm gibt es auch von Karl Kraus jetzt ein neues Buch. Das heißt Die Sprache. Das können Sie dann alles später nachlesen. Henning Fenske, vielen Dank fürs Kommen. Noch ein Schlusswort vielleicht, ein kurzes?
Ein kurzes Schlusswort? Ja, man muss den Mühsam schon selbst lesen. Und zwar viel und möglichst alles.
Ja, ein jegliches hat seine Zeit. Ein wunderbares Schlusswort. Wir haben nächste Woche den Podcast Nummer 236, wie Verlage Bücher machen, Teil 174. Und da geht es dann um Gespräche, die ich während der Leipziger Buchmesse geführt habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Woche und auf Wiederhören aus Hamburg. Grüßt ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.